Wer den Wahlkampf in den USA beobachtet, ist immer gut beraten, sich auf Überraschungen einzustellen. Und das bis zum Schluss übrigens, also bis zum 5. November. Und an unvorhersehbaren Ereignissen hat es ja wahrlich nicht gemangelt in den letzten Wochen. Das für Präsident Joe Biden desaströse TV-Duell, das Attentat auf Donald Trump, das die Dynamik verändert hat. Die Republikaner feierten siegestrunken auf ihrem Parteitag ihren Präsidentschaftskandidaten. Und dann der Rückzug von Biden und wieder hat sich der Wind gedreht, als der Präsident seine Vizepräsidentin Kamala Harris ins Rennen um seine Nachfolge brachte. Sie scheint nun die Demokraten hinter sich zu versammeln und auch die Spender. So hat sie in nur einer Woche 200 Millionen Dollar eingesammelt. Bleibt die Frage, ob dieser Höhenflug für Kamala Harris auch anhält. Und all das beschäftigt uns jetzt in diesem SWP-Podcast. US-Präsidentschaftswahl 2024. Hoffnung oder Hype? Kann Kamala Harris gegen Donald Trump gewinnen? Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Anna Brink und ich sitze hier zusammen in unserem Podcast-Studio mit Johannes Timm. Er ist der stellvertretende Leiter der Forschungsgruppe Amerika bei der SWP. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Sehen wir da gerade einen ganz großen Hype um Kamala Harris?
Ja, der Hype ist, glaube ich, nicht zu leugnen und der ist auch real. Der kommt wirklich organisch von der Basis. Sie hat zwar auch eine ganze Menge richtig gemacht im Rollout ihrer Kandidatur, aber der Enthusiasmus ist real. Aber ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, zu denken, dass er die ganze amerikanische Bevölkerung erfasst hat. Das sind nach wie vor die demokratischen Wählerinnen und Wähler, die sowieso dazu neigen, die Demokraten zu wählen, die üben sich jetzt in Begeisterung.
Und außerdem haben wir auch noch ein paar Wochen hin, ich habe es ja gesagt, bis zum 5. November, haben wir jetzt aber doch eine ganz andere Ausgangslage, sozusagen ein ganz neues Setting. Ich spitze das wirklich jetzt mal zu, also fitte schwarze Frau gegen alten weißen Mann.
Das kann man schon so sagen. Die Trump-Kampagne hat ja ihren Wahlkampf sehr stark darauf abgestellt, Joe Bidens Alter und seine vermeintliche Schwäche zur Angriffsfläche zu machen. Und die Ironie ist jetzt, dass sich mit dieser neuen Konstellation der Wind tatsächlich gedreht hat, dass auf einmal Donald Trump der älteste Präsidentschaftskandidat der Geschichte ist und dass Kamala Harris im Vergleich zu Donald Trump erstaunlich dynamisch und jung wirkt.
Wie erklären Sie sich eigentlich diesen Hype um Sie?
Ich glaube, ein großer Teil davon ist tatsächlich die Erleichterung unter den Demokraten. Es war dann doch in letzter Zeit sehr deutlich, dass Joe Biden ein sehr schwacher Kandidat sein würde, der gerade den Anforderungen des Wahlkampfs immer weniger gewachsen ist. Und viele Demokraten hatten schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass diese Wahlen noch zu gewinnen sind. Und da macht sich jetzt natürlich Erleichterung breit und auch neue Hoffnung, dass zumindest die Chancen jetzt wieder deutlich besser stehen, als sie es vorher gestanden haben.
Und vor allem gibt es ja auch so viele Memes im Internet, so eine unglaubliche Kampagne da im Gange, die ja gar nicht gesteuert ist von den Demokraten, sondern von berühmten Persönlichkeiten kommt, von Musikern, von Fips aller möglicher Art, bis zu diesem Stichwort, was mir aufgefallen ist, Spread, also Göre. Wie bewerten Sie das? Sie blicken da ja auch tief rein.
Naja, ich würde tatsächlich sagen, das Besondere war, dass wir das bis jetzt so gar nicht hatten in diesem Wahlkampf. Wir kennen das aus dem Wahlkampf von Barack Obama, der es eben auch geschafft hat, unglaublichen Enthusiasmus zu schaffen und ein sehr dezentral Engagement unter Wählerinnen und Wählern, unter Organisatoren, unter Unterstützern seiner Kampagne und eben auch in der Popkultur zu generieren. Und insofern kehren wir da jetzt zu diesem bewährten Muster zurück. Traditionell waren mal die Demokraten stärker in diesem Spiel der Memes, des Basisenthusiasmus und so weiter. Das hat sich seit Trump ein bisschen gedreht. Und es war eher ein Zeichen der Schwäche von Bidens Kampagne, dass eben nicht nur die Spenden ausgeblieben sind, sondern eben auch diese Unterstützung von Leuten aus der Popkultur und generell von der Wählerbasis.
Also er hat nicht mehr wirklich gezündet. Was ich allerdings bei diesem ganzen Hype doch sehr frappierend finde, ist, Kamala Harris galt ja als sehr unbeliebt. Also zumindest als sie Vizepräsidentin wurde, man warf ihr vor, sie agiert unglücklich, sie hat kein wirkliches Thema. Das wurde immer wieder so in den US-Medien kommentiert. Wie erklären Sie sich das denn?
Da kommt, glaube ich, eine ganze Menge zusammen. Zunächst muss man natürlich erwähnen, dass das Amt des Vizepräsidenten, der Vizepräsidentin einfach ein undankbares Amt ist, wo es keine klaren Aufgaben gibt. Die Person bleibt immer im Schatten des Präsidenten zurück. Biden konnte das ein Stück weit kombinieren, indem er Obama was angeboten hat, was der nicht hatte, nämlich diese langjährige politische Erfahrung und besonders die guten Kontakte im Kongress und im Senat. Sowas hatte Harris nicht zu bieten und damit ist sie praktisch in die klassische undankbare Rolle einer Vizepräsidentin ohne klares Profil zurückgefallen. Sie hat sicherlich auch einige Fehler gemacht. Es gab immer wieder Berichte, dass ihre Personalführung nicht gut war, dass es sehr viel Wechsel unter ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Büro gab. Ich denke, ein Faktor sind sicherlich auch die doppelten Standards, dass sie als Frau es einfach schwerer hat, sich zu beweisen, dass die Ansprüche an sie, auch wenn das nicht immer bewusst artikuliert ist, höher gestellt werden. Und als letzten Faktor würde ich noch eine Theorie nennen, die der Kolumnist der New York Times Ezra Klein reingebracht hat, die ich ganz interessant finde. Der hat gesagt, als sie das letzte Mal für die Präsidentschaft kandidiert hat und in der Zeit danach, als sie Vizepräsidentin war, da gab es einen Moment in der amerikanischen politischen Debatte, das war die Zeit nach Black Lives Matter, wo ihr Profil als auch taffe Staatsanwältin gerade nicht gefragt war und nicht gut ankam. Und sie hat so ein bisschen versucht, sich neu auszurichten und dabei hat sie unauthentisch gewirkt und musste sich verstellen und konnte praktisch nicht ihre Stärken ausspielen und mit der Biografie antreten, die sie tatsächlich mitbringt. Und da ist die Hoffnung jetzt, dass dieser Moment inzwischen ein anderer ist und das versucht sie ja auch auszunutzen, indem sie jetzt die Erzählung aufmacht, dass sie die Staatsanwältin ist und Donald Trump eben der verurteilte Straftäter.
Der für Ordnung sorgen will. Sie macht sich sozusagen dessen Narrative zu eigen, sehr smart. Gucken wir auf den Wahlkampf nach dem Attentat auf Trump und dem Parteitag, der ja, wie ich schon sagte, eher so eine Art Krönungsmesse, fast schon religiös für Donald Trump war. Da haben die Republikaner ja irgendwie das Momentum verloren. Also sie waren ja im Aufwind, haben mit dem Narrativ gepunktet, Biden ist ein alter, kranker Mann, nicht fit für das Amt. Müssen die sich jetzt was Neues ausdenken?
Das müssen sie und das tun sie auch schon. Also sie sind ja bereits dabei, sich auf Kamala Harris einzuschießen und jetzt ist es sozusagen ein Wettlauf mit der Zeit, wem es zuerst gelingt, Kamala Harris zu definieren. Sie ist ja für viele Wählerinnen und Wähler noch immer eine eher unbekannte Größe und sie versucht natürlich jetzt ihre eigene Erzählung zu schreiben und Donald Trump schaltet schon Angriffswerbespots gegen sie. Einerseits versucht die Trump-Kampagne Kamala Harris als Linksradikale, als liberale Kalifornierin darzustellen, die also sehr weit außerhalb des Mainstreams liegt und das große Thema, mit dem die Trump-Kampagne sie angreifen will, ist natürlich die Frage der Migration. Sie hatte dieses Portfolio während ihrer Zeit als Vizepräsidentin, konnte da nicht wirklich punkten. Das war ohnehin schon das zentrale Wahlkampfthema der Trump-Kampagne und da wird jetzt versucht, Kamala Harris die Verantwortung für das ungelöste Problem an der südlichen Grenze der USA in die Schuhe zu schieben.
Also diese Migrationsproblematik, aber es geht ja auch ganz stark gegen ihre Person. Man versucht sie ja zu diffamieren. Sie hat ja einen interessanten Hintergrund. Ihr Vater ist aus Jamaika, ihre Mutter ist Inderin. Wird das auch für sie zum Nachteil gereicht?
Donald Trump bleibt Donald Trump. Er wird sicherlich einen unglaublich schmutzigen Wahlkampf führen und auch die Person Kamala Harris stark angreifen. Er hat auch schon von sexistischen Stereotypen Gebrauch gemacht, sie als verrückt bezeichnet. Auch sein Wahlkampfmanager Chris LaCivita ist bekannt für seine schmutzigen Kampagnen. Da reicht seine Erfahrung auch schon 20 Jahre zurück. Der hat auch schon vor Donald Trump sehr dreckige Wahlkämpfe geführt. Deswegen gehe ich davon aus, dass all das benutzt werden wird. Rassistische Stereotypen, mehr oder weniger direkt sexistische Stereotypen. Und man muss leider sagen, dass ein Teil der Wählerschaft für sowas auch durchaus anfällig ist.
Also wir müssen einen Wahlkampf ja nicht nur mit harten Bandagen, sondern auch mit vielleicht noch nie geahnten Vorwürfen, Kampagnen erwarten?
Ja, also ich stelle mich da durchaus auf einiges ein. Also ich glaube, das könnte durchaus noch dreckiger werden als alles, was wir bis jetzt erlebt haben.
Blicken wir doch nochmal auf die Running Mates, also auf die potenziellen Vizepräsidentschaftskandidaten, die ja noch ausgewählt werden müssen, zumindest bei den Demokraten. Bei Trump ist es ja J.D. Vance. Was bringt er in den Wahlkampf ein?
J.D. Vance ist zu einem Zeitpunkt gewählt worden, als die Republikaner sich sehr siegesgewiss waren. Und er ist eben kein Kompromisskandidat, er ist kein Kandidat, der neue Wähler für die Republikaner erschließen würde, sondern er verkörpert ziemlich genau auch das, wofür Trump steht. Er ist in mancherlei Hinsicht sogar noch radikaler als Trump. Er ist jung, insofern kann auch eine Rolle gespielt haben, dass Trump sich darüber Gedanken macht, wer sein Erbe weiterführt, wobei Trump ja in erster Linie an sich selbst denkt. Also da bin ich nicht ganz sicher, ob das wirklich zutrifft. Aber J.D. Vance ist auf jeden Fall ein polarisierender Kandidat und es kann sein, dass Trump inzwischen diese Wahl schon ein bisschen bereut, weil sie jetzt, wo das Rennen wieder weiter offen ist, vielleicht nicht die taktisch geschickteste war.
Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass auch Kamala Harris ja noch an ihrem Profil arbeiten muss oder vielmehr es wird in einer großen Kampagne daran gearbeitet werden. Da spielt natürlich auch der Running Mate eine große Rolle. Jetzt gucken wir mal in die Glaskugel. Wer wird's denn?
Ich glaube, da müssen wir einfach noch ein bisschen abwarten. Es bringt nicht so viel darüber jetzt zu spekulieren. Was nahe liegt, ist natürlich einen der populären Politiker aus den Swing States, den wichtigen Swing States zu nehmen. Im Gespräch sind da im Moment Josh Shapiro, der Gouverneur von Pennsylvania, Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan, wobei eine zweite Frau vor dem Hintergrund des eben schon Gesagten vielleicht eine etwas riskante Wahl wäre. Mark Kelly, der Senator aus Arizona, ist ein möglicher Kandidat. Es gibt auch noch andere, aber vor dem Hintergrund der Swing States scheinen mir sozusagen Arizona, Michigan und Pennsylvania naheliegende Erwägungen zu sein, wobei ich keineswegs sicher bin, dass es einer von den dreien wird.
Sicher ist in jedem Falle, dass die Swing States eine Riesenbedeutung haben werden. Sie haben schon genannt, in welchen Staaten es besonders brenzlig werden kann. Wo hat sich denn da was geändert oder hat sich überhaupt was geändert in den letzten Wochen jetzt?
Wir sind jetzt wieder an dem Punkt, dass tatsächlich die 7 entscheidenden Swing States diejenigen sind, die auch bei der letzten Wahl schon wahlentscheidend waren. Also das sind eben die Staaten im oberen mittleren Westen, Michigan und Wisconsin, Pennsylvania im Rust Belt, Georgia und North Carolina im Südosten und Arizona und Nevada im Südwesten. Auf die wird es wieder ankommen. Der realistischste und wahrscheinlichste Weg zu einem Wahlsieg für die Demokraten ist, wenn sie von diesen 7 Staaten tatsächlich Michigan, Wisconsin und Pennsylvania gewinnen. Das würde genügen. Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. In der Phase, als es so schlecht um die Aussichten der Demokraten stand, bevor Joe Biden sich aus dem Wahlkampf zurückgezogen hat, wurde tatsächlich auf der Basis der Umfragen das Feld der Swing States noch erweitert. Da wurden tatsächlich Staaten, die eigentlich als sicher demokratisch gelten, wieder zur Disposition gestellt. Und es hieß, dass Staaten wie Maine, New Hampshire, Minnesota oder New Mexico jetzt auch wieder zur Disposition stehen. Davon sind wir jetzt wieder ein bisschen weggekommen mit der veränderten Sachlage.
Sie haben einen Staat angesprochen, den ich wirklich ganz interessant finde, zum Beispiel Michigan. Da hat ja Biden bei den arabischstämmigen Wählern nicht punkten können, wegen der massiven Unterstützung für Israel. Er hat natürlich auch kritische Stimmen gehabt. Aber kommt Kamala Harris da vielleicht an? Kann sie da was verändern?
Ja, Michigan ist wirklich in vielerlei Hinsicht ein interessanter Staat. Zum einen haben wir da sehr stark diesen Kontrast zwischen eher liberalen Großstädten, wo auch viele Minderheiten, viele Schwarze und viele jüngere Wählerinnen und Wähler wählen. Also es gibt Detroit als Hauptgroßstadt in Michigan, es gibt aber auch die Universitätsstädte und das Land, was eben sehr konservativ und traditionell republikanisch ist. Und dazu kommt eben jetzt noch die Besonderheit, dass Michigan anteilmäßig tatsächlich die meisten arabischstämmigen Wählerinnen und Wähler hat. Das sind etwas über 3% laut offiziellen Zahlen, 300.000 Wählerinnen und Wähler. Und wenn man sich anguckt, dass Joe Biden Michigan letztes Mal mit 150.000 Stimmen Vorsprung gewählt hat, übersteigt also die Anzahl der arabischstämmigen Wählerinnen und Wähler den Vorsprung, den Joe Biden bei der Wahl 2020 hatte. Und die haben schon sehr deutlich ihre Unzufriedenheit mit Joe Bidens Kurs im Gaza-Krieg kundgetan und viele von denen haben schon angekündigt, dass sie nicht für Joe Biden stimmen würden. Und man muss jetzt abwarten, ob Kamala Harris es schafft, diese Wählerinnen und Wähler zu reaktivieren oder ob sie sie mitverantwortlich machen für den Kurs der aktuellen Regierung.
Dafür wird ja entscheidend sein, wie sie sich auch außenpolitisch positioniert. Das wollen wir gleich noch besprechen. Ich will vorher noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, was auch in diesem Wahlkampf natürlich wichtig ist. Der oberste Gerichtshof hat Anfang Juli festgehalten, dass der US-Präsident nicht über dem Gesetz steht, aber für zentrale von der Verfassung vorgeschriebene Aufgaben nicht angeklagt werden kann. Wie relevant ist denn dieses Urteil? Präsident Biden plant ja da auch Änderungen.
Also das Urteil ist tatsächlich hochproblematisch und auch wenn der oberste Gerichtshof das natürlich nie so ausdrücken würde, de facto bedeutet das Urteil, dass der Präsident über dem Gesetz steht. Er kann für offizielle Amtshandlungen, auch wenn diese gegen Gesetze verstoßen, nicht zur Verantwortung gezogen werden von den Gerichten. Und die praktische Relevanz dieses Urteils in unmittelbarer Zukunft ist vor allem dann gegeben, wenn Trump nicht die Wahlen gewinnt. Denn wenn er die Wahlen gewinnt, wird er die Gerichtsverfahren gegen ihn sowieso beenden. Wenn er die Wahlen nicht gewinnt, dann kann es theoretisch sein, dass die Strafverfahren, die jetzt schon gegen ihn laufen, noch zu Ende geführt werden. Und dann wird es aber deutlich schwerer, ihn zu verurteilen vor dem Hintergrund dieses Urteils. Generell ist es natürlich ein fataler Präzedenzfall. Also es ist so eine Art Blankoscheck für den Präsidenten, gegen Gesetze zu verstoßen. Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, wahrscheinlich wäre auch Richard Nixon unter dieser Rechtsinterpretation damals nicht zur Verantwortung für den Watergate-Skandal gezogen worden.
Uns interessiert das natürlich unglaublich hier, gerade vor dem Hintergrund auch der Demokratiefrage oder der Gefahr, die so ein Gesetz oder so ein Urteil für die Demokratie in den Vereinigten Staaten ja auslösen kann. Aber ist es wirklich wahlkampfentscheidend?
Also das Urteil selbst wird nicht wahlkampfentscheidend sein. Das größere Narrativ, dass Donald Trump eine Gefahr für die Demokratie ist, das wird schon eine Rolle spielen. Und da kann es auch sein, dass das Urteil mit angeführt wird. Aber das ist tatsächlich in der amerikanischen Diskussion, wie auch bei uns, in dieser Flut von Nachrichten, die sich da zeitgleich ereignet haben, ein Stück weit untergegangen. Und es ist auch wirklich kompliziert zu verstehen, worum es da eigentlich geht.
Kommen wir auf die Außenpolitik zu sprechen, die ja eigentlich traditionell keine besonders große Rolle in US-amerikanischen Wahlkämpfen spielt. Aber wir haben jetzt ja über Michigan gesprochen und über die Politik von Präsident Biden im Nahostkonflikt. Da ist doch Kamala Harris ja, wenn ich es mal zugespitzt formuliere, ein weißes Blatt.
Wir wissen tatsächlich noch nicht so furchtbar viel über ihre außenpolitischen Positionen. Wir wissen, dass ihr nationaler Sicherheitsberater, da hat auch die Vizepräsidentin einen, Phil Gordon, ein sehr traditioneller demokratischer Außenpolitiker ist. Und wir wissen, dass sie in der Vergangenheit die Position der Administration auch vertreten hat. Sie war ja anstelle von Bidens bei der Münchner Sicherheitskonferenz mehrere Jahre hintereinander und hat da die klassische liberale Haltung, dass die USA sich weiter in der Welt engagieren wollen, dass die USA sich weiter für die Demokratie und die liberale Ordnung und die regelbasierte Ordnung engagieren wollen, vertreten. Zu den Details wissen wir noch nicht so viel. Ich gehe eigentlich von weitgehender Kontinuität aus gegenüber der jetzigen Regierung, vor allem wenn man sich die Alternative vergegenwärtigt, die ja ein deutlicher Kurswechsel wäre.
Aber nochmal eine Frage. Also Präsident Joe Biden ist ja nun, ja, wenn ich will nicht sagen, der letzte große Transatlantiker, also immer zugewandt auch Europa. Selbst wenn Kamala Harris vielleicht Kontinuität zeigt, es werden doch andere Zeiten für uns anbrechen.
Das auf jeden Fall. Ich glaube, es werden also mittelfristig sowieso die Anforderungen an Europa wachsen und die USA werden sich, und dafür gibt es ja großen überparteilichen Konsens, stärker auf den Indo-Pazifik und auf Asien konzentrieren. Da spielt die Musik. Die größte Herausforderung ist aus Sicht der USA der Aufstieg Chinas. Das sehen Demokraten wie Republikaner so. Und das, was ich eben gesagt habe, dass sie vor allem für Kontinuität steht, ich glaube, dass es keine dramatischen Kurswechsel in der Außenpolitik gibt, aber ich sehe schon einen Generationswechsel. Joe Biden ist wirklich noch im Kalten Krieg sozialisiert worden, für den ist Europa eine Herzensangelegenheit, für den ist die Solidarität mit Israel eine Herzensangelegenheit. Der redet immer darüber, dass er die israelische Premierministerin Golda Meir noch persönlich kennengelernt hat und das in den für Israel schwierigen Tagen des Yom Kippur-Krieges. Also der hat da wirklich eine starke emotionale Bindung sowohl zu den transatlantischen Beziehungen als auch zum amerikanisch-israelischen Verhältnis. Das ist auf dieser emotionalen Ebene bei Kamala Harris sicherlich so nicht gegeben. Deswegen müssen die Europäer mittelfristig überlegen, wie sie die eigenen Fähigkeiten stärken können, wie sie sich auch ein Stück weit unabhängig von den amerikanischen Schutzgarantien machen können. Das wird sicherlich eine Rolle spielen, ganz egal, wer ins Weiße Haus einzieht.
Und das war der Podcast zum Thema US-Präsidentschaftswahl 2024. Hoffnung oder Hype? Kann Kamala Harris gegen Donald Trump gewinnen? Johannes Timm, vielen Dank, dass Sie da waren.
Sehr gerne.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Alle weiterführende Literatur zum Thema finden Sie in den Informationen zu dieser Podcast-Folge. Und natürlich können Sie den SWP-Podcast abonnieren auf den bekannten Plattformen. Ich bin Nana Brink und wir hören uns beim nächsten Mal.